schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Als Volksmission, als VM Göppingen ist für uns klar, dass wir auf einem Fundament stehen. Und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Jesus Christus ist der Eckstein. Jesus Christus ist das Haupt seiner Gemeinde, das Zentrum dessen, um den wir uns drehen. Er ist der Baumeister der Gemeinde. Und er hat verheißen, dass er seine Gemeinde baut. Und gleichzeitig sind wir aber herausgefordert, auf diesem Fundament Jesus Christus als weise Baumeister weiterzubauen, weiterzugehen, mit aller Weisheit, mit aller Kraft, mit den bestmöglichsten Mitteln, die wir haben, eine Gemeinde zu bauen, die Jesus die Ehre gibt. Und ich möchte heute Morgen über ein Thema mit euch sprechen, das für unsere persönliche Entwicklung, aber auch für uns als ganze Gemeinde eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir werden in den nächsten drei Sonntagen eine Themenreihe haben. Ich habe sie mal überschrieben mit dem Begriff Felsenfest. Jesus ist der Fels, das ist nicht die Frage. Aber das, was wir darauf aufbauen, muss auch Bestand haben. Das muss auch fest sein. Das muss auch etwas aushalten können. Und wie Josef das schon so einleitend gesagt hat, möchte ich euch mit hineinnehmen in die Geschichte von Nehemia. Nehemia, ein Mann, der 500 Jahre vor Christus gelebt hat. Nicht ganz 500, es waren 430 Jahre vor Christus. Und er lebte in einer Zeit, in der die ersten Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt waren. So im Jahr 520 bis 480 kamen immer wieder babylonische Soldaten nach Israel und haben Krieg geführt. Und irgendwann 480 fielen dann die Mauern von Jerusalem, der Tempel wurde zerstört und das Volk Israel, die oberen 10.000, die gebildet waren, die Herrscherschicht, wurde nach Babylon ins Exil geführt. Und dort lebte jetzt Nehemia, einige Jahrzehnte später. Nehemia war ein Mann, er war Mundschenk am Hof des Königs. Er war für die Versorgung des Königs mit Getränken verantwortlich. Und sein Job war dabei nicht herauszufinden, ob der Wein, den der König jetzt trinkt, einen blumigen Geschmack hat. Ob er eher holzig ist, ob das jetzt ein Bordeaux ist oder ein Portwein. Ja, sein Job war es, aus diesem Becher zu trinken, für den Fall, dass Gift in diesem Becher sein sollte. Nehemia war ein Teil der Leibgarde von dem König Artaxerxes. Es war kein babylonischer König, damals waren es dann die Perser, die Babylonier wiederum besiegt haben und so weiter. Und auf jeden Fall, Nehemia war an diesem Hof des Königs und er war für die Sicherheit des Königs verantwortlich. Es war ein junger Mann, der gute Verbindungen hatte am Königshof selbst zum König. Und er war vernetzt über das Königshaus hinaus. Und obwohl wir davon ausgehen können, dass er in dieser Zeit der Gefangenschaft geboren wurde, war er sich seiner Identität als Jude bewusst. Er wusste, ich bin kein Perser. Er wusste, ich bin nicht so wie der König, dem ich diene. Ich komme von einem anderen Volk. Und er wusste, dass der Ort, an dem er wohnt, nicht seine Heimat ist. Und auch wenn es ihm dort gut ging, auch wenn er alles hatte, was er gebraucht hat, dieser Ort war nicht der Ort, an dem sein Zuhause war. Es gab einen anderen Ort, zu dem er gehörte. Und eines Tages kamen Männer zu Nehemia und die brachten ihm eine Botschaft, eine Nachricht aus seiner Heimat, von dem Ort, von dem er wusste, da kommt er her. Auch wenn nicht gebürtig, aber sein Herz ist damit verbunden. Wir haben ja ein paar italienische Geschwister in unserer Gemeinde. Wollt ihr mal kurz winken, eure Hand heben? Unsere italienischen Geschwister. Wer kommt alles aus Italien? Mal die Hand hoch. Liebe Italiener, Dankeschön. Ein paar, ja. Es ist schön, dass ihr hier seid. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Aber eine Sache merkt man euch ab. Ihr seid gerne hier in der Gemeinde, ihr seid gerne in Deutschland, aber ihr seid auch von Herzen gerne Italiener. Und das ist gut so. Und das muss sich auch nicht ändern. Denn so war es bei Nehemia auch. Er war in einem fremden Land. Und er hat sich diesem Land nicht gebeugt und nicht untergeordnet und wurde ein Babylonier und dann ein Perser, sondern er blieb ein Jude. Und er wusste, seine Heimat ist nicht dort an diesem Ort, sondern seine Heimat ist 1500 Kilometer weiter woanders. Und jetzt kamen diese Männer, sein Bruder kam mit einigen Leuten zurück und sie erzählten davon, wie Jerusalem, diese Stadt, die vor 60 Jahren zerstört wurde, diese Stadt, in der jetzt die Ersten wieder langsam zurückkehren, immer noch in Trümmern liegt. Die Stadtmauern niedergebrannt, die Tore ohne Tür. Und nochmals zur Erinnerung, Nehemia war dafür verantwortlich, das Leben des Königs zu beschützen. Er wusste von Berufswegen her, auf welche Dinge man achten muss, um Schutz zu bieten. Und eine Sache wusste er ganz bestimmt, dass eine Stadt ohne Mauern schutzlos ist. Eine Stadt ohne befestigte Mauern, ohne ein Tor, das verschlossen werden kann, ist eine Einladung für Raub und Plünderung. Die Feinde konnten Tag und Nacht hereinkommen und stehlen und mitnehmen, was auch immer sie wollten. Und diese Leute berichteten davon, wie es in Jerusalem war. Die Menschen, die dort lebten, sie waren entmutigt. Sie lebten Tag und Nacht in der Angst. Wer kommt jetzt? Wer wird jetzt wieder einfallen und uns das nehmen, was wir haben? Und die Bibel beschreibt nicht, warum die Männer ihm das erzählt haben. Ob sie auf einen guten Ratschlag gehofft haben, so nach dem Motto, hey, pass mal auf, du gehörst doch hier, Secret Service, ja. Mr. President, das ist dein Auftrag und du hast es drauf, jetzt erzähl uns mal, was wir machen können. Nein, sie berichten einfach nur. Aber was wir lesen können, ist, was dieser Bericht mit Nehemia anstellt. Denn in Nehemia legte sich so ein innerer Schalter um. Und in seinem Herzen begann sich etwas zu bewegen. Nehemia, der wahrscheinlich noch nie in Jerusalem gewesen war, der keinen dieser Leute, die dort waren, kannte. Vielleicht den einen oder anderen kannte der dorthin, aber die meisten waren ihm unbekannt. Aber dieser Mann, dieser gestandene Mann, dieser Agent, dieser Secret Service Bodybuilding Personenschützer, beginnt in Tränen auszubrechen und geht auf die Knie über das Schicksal seines Volkes, über das Schicksal seiner Heimat, dieser Stadt, die seine Stadt ist. Und ihr Lieben, wenn wir das bei Nehemia sehen, ist die Frage irgendwo ein Stückchen weit auch an dich und mich. Wenn wir in diese Welt schauen, welche Dinge sehen wir dann? Gibt es Dinge, die in uns einen ähnlichen Effekt auslösen, wie der Bericht von Jerusalem für Nehemia? Gibt es Dinge, die dein Herz beginnen zu bewegen? Etwas, was wir in der Zeitung lesen, in den Nachrichten sehen, was wir erleben, wenn wir durch diese Stadt gehen. Gibt es etwas, was in dir so einen inneren Schalter umlegt, was dein Herz trifft und dich nicht mehr loslässt? Wo in dir so eine heilige Unzufriedenheit entsteht, die von Gott gewirkt ist und die er dazu gebraucht und die er letzten Endes in dein Herz hineinsetzt, um dich in Bewegung zu bringen, dass du aktiv werden kannst. Kennst du so einen Moment dieser heiligen Ruhestörung? Bill Heibels, ein Pastor einer Gemeinde in den USA, er nimmt diesen Moment und sagt, dieser Moment dieser heiligen Unzufriedenheit, das ist ein, und gibt dem Ganzen einen Titel und sagt, das ist ein Popeye-Moment. Kennt ihr Popeye? Diesen Seemann mit diesen galaktischen Unterarmen, ja, also bis zum Ellbogen ist das dünn wie Spaghetti, aber danach explodiert das richtig, also der muss klettern können, das ist Wahnsinn. Popeye war ein absolut gutmütiger Mensch. Langmütig. Geduldig, hat viel ausgehalten, viel ertragen, in stoischer Ruhe sein Ziel verfolgt, wieder und wieder einen Anlauf unternommen, um jetzt doch das Ziel, das er hat, zu erreichen. Und dieser Popeye hat eine Freundin. Wisst ihr, Olivia? Ja, Olivia. Olive Oil, Olivia. Eine Traumfrau. Flach wie ein Brett. Arme wie Spaghetti, große Gurkennase und alle Männer standen auf diese Frau. Und Popeye war ein Kämpfer für seine Olivia. Und wir können das immer wieder sehen, wie er sich zurückhält, wie er versucht, sich schützend vorzustellen und wieder und wieder und wieder Rückschläge erleidet und wie ihn das nicht aus der Ruhe bringt, bis dieser Moment kommt, wo es jemand schafft, seine Olivia an den Kragen zu gehen. Und dann gibt es einen Satz, ich hab geschaut, ich finde den im Deutschen nicht. Aber im Englischen, in Amerika, wenn du dort die Leute fragst, da kann dir jeder Dritte kann dir sagen, wie dieser Satz heißt. Und Popeye sagt in diesem Moment, that's all I can stand no more. Es ist, ich halte viel aus, ich kann viel ab, aber das, was jetzt passiert, das halte ich im Kopf nicht aus. Und er zückt seine Dose Spinat, drückt einmal drauf, dieser grüne Klumpen in einem Zug, schluckt er ihn runter und diese ohnehin schon großen Unterarme verdoppeln sich, verdreifachen sich und er geht gegen seinen Gegner vor und pulverisiert alles, was ihm im Weg steht, um am Ende seine Olivia aus ihren Schwierigkeiten zu befreien. Und ihr Lieben, das ist nicht das, was wir tun sollen, heute Morgen unsere Gegner zu pulverisieren. Und es geht auch nicht darum, dass ich heute Morgen Werbung machen möchte für Spinat. Aber es geht darum, dass Popeye diesen Moment hat, wo er sagt, da gibt es etwas, das trifft mich so tief, das kann ich nicht ab, das halte ich im Kopf nicht aus, hier muss ich etwas verändern. Und dieser Popeye-Moment, das ist dieser Punkt, an dem Nehemia stand, wo er gemerkt hat, das, was hier geht, ich halte es im Kopf nicht aus, ich kann eine Menge ab, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Mein täglicher Job verlangt von mir eine Menge ab. Aber das, was hier läuft, das kann's nicht sein. Hier muss ich was ändern. Und zuerst änderte sich im Leben von Nehemia selbst etwas. Und dann darüber hinaus in dem Leben der Menschen, die dort in Jerusalem wohnten. Josef hat es schon gesagt. Und wir sehen immer wieder, wie Gott Menschen solche Popeye-Momente schenkt. Wie er diese Momente nutzt, um in unser Herz hineinzusprechen. Wie er es zulässt, dass ein Zustand, ein Missstand in uns eine heilige Unzufriedenheit auslöst. Wir sehen das bei diesem jungen Mann namens David. Er kommt mit einem, Rotkäppchenmäßig, mit einem Korb voller Essen zu seinen Brüdern. Und die Brüder sind zusammen mit dem Heer Israels, sie lagern gegenüber den Philistern. Und jeden Tag steht dieser eine Mann auf und ruft den Israeliten zu, ist da jemand, der gegen mich kämpfen möchte? Wo ist denn euer Gott? Ist euer Gott ein Schlappschwanz? Gibt's da keine besseren Leute als euch? Gibt's da niemanden, den Gott auserwählt hat, dass er gegen mich kämpft? Ihr habt einen schwachen Gott. Und dieser Riese Goliath kam Tag für Tag für Tag. Und David kommt in dieses Lager und er hört diesen Riesen schreien. Und er fragt seine Brüder, sagt mal, gibt's denn niemanden, der was dagegen tun möchte? Warum kämpft keiner gegen ihn? Seine Brüder sagen ihm, weißt du, warum keiner gegen ihn kämpft? Der ist 3 Meter groß. Und wir nur 1,65 Meter. Aber David hatte diesen Popeye-Moment. Und er ließ sein Herz von Gott bewegen. Und er war bereit zu kämpfen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, dass er in der Kraft Gottes auf diesen Krieger zugeht, bewaffnet mit einer Schleuder und diesen großen Mann niederstreckt. Wir sehen diesen Moment bei Mose, wir sehen diesen Popeye-Moment bei Paulus, wie sie sich von den Missständen bewegen ließen und Gott die Unzufriedenheit in ihrem Herzen dazu benutzte, die Männer in Bewegung zu setzen und dadurch etwas Großes zu bewegen. Wenn wir in die Geschichte schauen, ein William Wilberforce, der sein ganzes Leben lang gekämpft hat, bis zu dem Tag, an dem Sklaverei ein für allemal abgeschafft wurde. Ein Bonhoeffer, der sich mutig und entschlossen gegen das nationalsozialistische Regime gestellt hat. Martin Luther King, Nelson Mandela. Ein junges Mädchen aus Albanien namens Agnes, wir kennen sie unter dem Namen Mutter Teresa. All diese Menschen, Männer und Frauen, Junge und Alte, hatten diesen einen Moment, dass sie gesagt haben, ich kann eine Menge aushalten, aber das, was hier passiert, das, was ich hier sehe, das halte ich im Kopf nicht aus. Hier muss ich etwas verändern. Und das Schöne ist, wenn wir anschauen, was wir bei diesen Leuten sehen, was da passiert. Wir sehen, dass für Gott äußere Umstände häufig gar nicht so entscheidend sind. David war ein junger Mann. Nehemia war schon älter. Gott gebraucht Akademiker und studierte Menschen, die einen Zugang zu gehobenen Kreisen haben und schenkt ihnen solche Momente wie einem William Wilberforce, der beginnt in England das komplette Parlament umzukrempeln. Und am Anfang kämpft er ganz schön alleine. Aber über die Jahre hinweg, bis zu diesem Punkt, wo diese Sklaverei abgeschafft wird, Bonhoeffer in ähnlicher Weise, als jemand, der im Gefängnis sitzt am Ende seines Lebens und von dort von dort Bücher schreibt, die bis heute noch gelesen werden und bewegt sind. Gott gebraucht nicht nur Männer, er gebraucht Frauen, ein junges Mädchen aus Albanien, ohne Ausbildung. Aber die Sache, die all diese Menschen gemeinsam haben, sie haben ein Herz, das vorbereitet ist, ein Herz, zu dem Gott sprechen kann. Diese Menschen sind vorbereitet, dass Gott ihnen eine Unzufriedenheit hineinlegen kann. Wisst ihr, wie wir häufig auf Unzufriedenheit reagieren? Verdrängung. Unzufriedenheit ist nichts, was wir gerne zulassen. Unzufriedenheit ist nichts, was wir gerne haben, weil das ist unbequem. Aber Unzufriedenheit ist der Moment, den Gott uns gibt, um uns in Bewegung zu setzen, um eine Sache zu verändern. In Sprüche 29, 18 heißt es, dass ohne die Offenbarung Gottes ein Volk zugrunde geht. Und ihr Lieben, wir brauchen solche Momente der Offenbarung Gottes, in denen Gott unsere Herzen bewegt, uns schüttelt, uns herausfordert, von unserem Zaun herunterzukommen. Nicht länger passiv in unserem Leben vor uns hinzuleben, sondern dass wir beginnen, aktiv zu werden. Dass wir feststellen, wir stehen an diesem Punkt, wie auch immer dieser Punkt heißt. Aber dieser Punkt ist nicht das, was Gott für dich und mich vorbereitet hat. Dieser Punkt ist nicht das, wo Gott dich haben will, sondern Gott sieht eine Zukunft, wo er uns hinbewegen möchte. Und der Punkt, der dadurch, der geschehen muss, damit wir uns überhaupt erstmal bewegen, ist, dass wir feststellen, da wo wir sind, ist es vielleicht gar nicht so schön, wie wir immer dachten. Und so lässt sich Nehemia von Gott bewegen. Und er bewegt diese Sache im Gebet, im Fasten. Er setzt sich diesem Schmerz aus, dieser Unzufriedenheit, dieser Ruhestörung. Er lässt sich stören, er sucht nicht wieder die Ruhe, sondern er lässt diesen Schmerz zu. Ich meine, Nehemia hätte die Situation verdrängen können, er war weit genug weg, er erlebte das ja nicht. Aber er lässt sein Herz von Gott bewegen. Diese Sache reifen wie einen guten Wein. Er nimmt das Risiko auf sich. Und redet mit seinem König darüber und bittet ihn darum, dass er nach Jerusalem ziehen darf, um dort die Mauern dieser Stadt wieder aufzubauen. Und wir lesen, wie die Hand Gottes auf ihm ruht und wie der König Artaxerxes ihn nicht nur ziehen lässt, sondern ihm die Ressourcen zur Verfügung stellt, die er benötigt, um diese Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Und so zieht er los. 1500 Kilometer von dem Ort, an dem er gelebt hat, von seinem sicheren Arbeitsplatz, von, ja, mehr oder weniger sicher, oder? Wenn er da probieren muss, ob da Gift drin ist, wie auch immer. Aber von seinem Job, den er hat. Ich meine, am Königshof war es trotzdem irgendwie angenehmer als woanders, ja? Er musste sich keine Gedanken machen um sein Essen, um Trinken sowieso nicht. Er ging an einen Ort, den er nur vom Hörensagen her kannte. Und wenn du dich immer noch fragst, welches Thema für dich oder für uns als Gemeinde wichtig ist, dann geht es im Prinzip genau um diesen einen Punkt in deinem Leben, diesen Popeye-Moment zuzulassen. Dein Herz zu öffnen für Gott, dass er in dein Leben so eine heilige Unzufriedenheit hineinlegen kann, die dich aus deiner passiven Haltung herausholt. Dass wir Gottes Anliegen auf unser Herz nehmen. Und wenn wir nicht die ganze Welt verändern können, dass wir wenigstens beginnen, etwas in dieser Welt zu verändern. Ja, viele Menschen leben ja so nach diesem Motto, weil ich nicht alles tun kann, mache ich lieber nichts, anstatt das eine Kleine zu tun, das etwas in Bewegung setzt. Da gab es diesen Jungen, als Jesus seine Jünger herausgefordert hat, die 5000 Menschen zu versorgen mit Essen. Sie haben gesagt, wir haben noch nichts. Und dieser kleine Junge kam zu Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen. Und er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das vielleicht zu wenig sein könnte. Aber er hat seinen Teil dazu beigetragen, damit etwas Größeres passieren konnte. Und das ist das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Das ist das, was wir sehen können bei Nehemia. Gott möchte dich wie einen Nehemia gebrauchen und in dein Herz eine heilige Unzufriedenheit hineinsetzen, die sagt, das, was ich hier erlebe, ich halte es im Kopf nicht aus, ich kann eine Menge ab, aber das darf nicht sein. Und du beginnst in deinem Leben zu merken, wie in diese Unzufriedenheit, wie Gottes Hand darauf ruht. Ich meine, es gibt eine ganze Menge Dinge, mit denen wir unzufrieden sein können, ja? Deutsche sind ja ohnehin Weltmeister im Nörgeln. Aber in ganz vielen Dingen, lass dich mal fragen, ist Gott da drin? Häufig geht's nicht um Gott, sondern um mich. Häufig geht's nicht darum, dass Gott unzufrieden ist, sondern dass ich unzufrieden bin. Da ist halt irgendjemand wieder auf meinen blinden Fleck, mein Hühnerauge getreten und hat mir weh gemacht. Und das soll er doch bitteschön unterlassen. Und dann muss er doch das jetzt in Zukunft anders machen. Und wir sind unzufrieden. Und in der Gemeinde, da sind so viele griesgrämige Leute. Und keiner hat mich lieb. Und keiner fragt mich, wie es mir geht. Und ich war jetzt schon 3 Sonntage lang an einem anderen Platz gesessen. Und keiner hat mich gefragt, was mit mir los ist. Das ist nicht eine Unzufriedenheit, die von Gott kommt. Das ist eine Unzufriedenheit, die aus deinem Herzen entspringt, weil du eine Erwartung hast, was andere tun sollen. Aber wo du merkst, dass in dieser Unzufriedenheit, die in dir drinsteckt, in deinem Leben sich widerspiegelt, dass da Gottes Hand drin liegt, dass du beginnst, darüber zu beten und zu fasten. Und du merkst, es lässt dich nicht los. Und du feststellst, da ist eine Unzufriedenheit, die ist nicht natürlich, sondern die ist von Gott gegeben. Und du beginnst Schritt für Schritt Dinge in Bewegung zu setzen, diese kleinen Schritte zu gehen, die du gehen kannst, um dann zu sehen, wie Gottes Hand mit dir ist und eins zum anderen kommt und am Ende etwas Größeres entstehen kann. Und in Nehemia reifte dieses Bild heran, ein inneres Bild von der Stadt Jerusalem mit hohen und dicken Mauern, mit starken Stadttoren, ein Jerusalem, dass Jerusalem wieder zu einer Stadt wird, die es wert ist, dass man sie als heilige Stadt bezeichnet. Die es wert ist, dass man sagt, das ist die Stadt, in der Gott wohnt. Und ihr Lieben, darum geht es, wenn wir von Vision reden. Vision ist ein Bild der Zukunft, das in unserem Leben etwas auslöst. Nehemia hatte eine Vision von Jerusalem, wie Jerusalem sein sollte. Das hat in ihm etwas ausgelöst und das hat er gebraucht, um später andere Menschen zu bewegen. Und Vision ist das, was uns als Gemeinde davor bewahrt, einzuschlafen, müde zu werden. Vision ist das, was motiviert, was Energie freisetzt, was uns bewegt. Und ich bin überzeugt, jeder von euch hat für sein Leben eine Vision. Ob du darüber dir im Klaren bist oder nicht. Aber irgendwo in deinem Leben gibt es eine Triebfeder, die dich voranbringt. Das kann dein Job sein, Karriere sein, Finanzen. Das können Beziehungen sein, Geld, Besitz. Das kann ein Streben nach Gerechtigkeit sein. Ein Verlangen für was auch immer. Gott hat in dein Leben etwas reingelegt, was dich in Bewegung versetzt. All diese Dinge sind gut und wir dürfen sie auch gerne haben. Aber wir müssen an diesem Punkt kommen, der tiefer geht, der nicht nur sich darum dreht, dass es mir alleine gut geht, weil Gottes Sicht nicht nur auf mich gerichtet ist, denn er sieht die ganze Welt. Er sieht die Menschen auf dieser Welt und sein Herz ist bewegt von den Menschen in dieser Welt. Und er möchte dein Herz bewegen für die Menschen in dieser Welt. Cosimo hat es vorhin mit viel Leidenschaft uns gesagt, was in Jesaja steht, dass wir gerufen sind, Zeugen zu sein. Wisst ihr, wozu wir nicht gerufen sind? Wir sind nicht gerufen, Anwälte zu sein. Kennst du den Unterschied zwischen einem Anwalt und einem Zeugen? Der Anwalt ist immer am Verteidigen. Und der Zeuge sagt einfach nur das, was er gesehen hat. Wir müssen Gott nicht verteidigen, sondern wir dürfen von dem erzählen, was er in unserem Leben tut. Da wird es schon schwierig, oder manches Mal? Was tut denn Gott eigentlich? Ja? Kennt ihr diesen Spruch, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Das ist eine tolle Frage, die man sich stellen kann. Aber die hat auch ein Problem in sich. Denn in dieser Frage ist implementiert, dass Gott gar nicht da ist. Was würde Jesus tun, wenn er hier wäre? Aber er ist ja leider nicht hier. Deswegen muss ich mir überlegen, was würde er tun? Ihr Lieben, wir müssen uns nicht fragen, was würde Jesus tun? Sondern wir müssen uns in unserem Leben für uns, für unsere Gemeinde fragen, was tut Jesus? Weil Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und er ist hier in unserer Mitte heute Morgen und er möchte reden. Und Gott möchte hier etwas tun. Es ist keine hypothetische Frage, sondern es ist eine Frage voller Ernst. Was tut Gott heute Morgen an deinem Herzen? Und wo möchte er mit uns als Gemeinde hingehen? Und das herauszufinden, diese Unzufriedenheit zuzulassen, darin zu gehen, das zu nähren, nicht heraus, nicht zu verdrängen, nicht zu sagen, ah, das ist so unangenehm. Ah, ich fühle mich so schlecht. Ich wäre gern fröhlich, aber ich bin so depressiv. Es gibt eine Depression, die von Gott verordnet ist und in der du stehen darfst bis zu dem Moment, wo du weißt, in welche Richtung es geht. Und dann erfüllt dich die Kraft Gottes. Wie es bei einem Elia war und du stehst auf an dem Bach, an dem du gesessen bist und gehst mit neuer Kraft weiter zu dem nächsten Werk, zu dem Gott dich gerufen hat. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig für uns als Gemeinde herauszufinden, warum wir hier existieren? Was Gott mit uns vorhat, was seine Vision für diese Gemeinde ist? Wozu existiert die VM hier? Warum ist das wichtig, dass wir das wissen? Ihr Lieben, aus dem einfachen Grund, weil Gemeinde mehr ist als ein Karnickelzüchterverein. Und wir als VM Göppingen sind mehr als irgendein Musikverein. Gemeinde ist kein Ort für Menschen mit Schlafstörungen, die am Sonntagmorgen einfach viel zu früh wach werden. Es ist kein Ort, an dem ich halt irgendwie mein soziales Gewissen beruhigen kann, indem ich irgendwie mich engagiere, so ehrenamtlich, ja. Es ist kein Ort, an dem es darum geht, irgendwie so meiner frommen, pietistischen Erziehung nochmal so ein bisschen zu streicheln und sich gut zu fühlen. Ich war ja heute im Gottesdienst. Gemeinde ist mehr als das. Gemeinde ist der Ort, den Gott gesetzt hat, um seinen Namen groß zu machen. Wenn Gott an Gemeinde denkt, dann denkt er an einen Ort, an dem Menschen sich radikal lieben. Ein Ort, an dem Leben miteinander geteilt wird, an dem wir unsere Masken fallen lassen können, weil wir einander nichts vorspielen müssen, sondern uns annehmen können, wie wir sind. Ein Ort, an dem soziale und wirtschaftliche Grenzen aufgehoben werden, wo es egal ist, wo du herkommst. Wo deine eigene Herkunft, wo dein Geschlecht, deine Hautfarbe keine Rolle spielen. Wo wir frei werden können von Lasten, die wir mit uns rumschleppen. Das ist der Gedanke, wenn Gott an Gemeinde denkt. Das ist auf seinem Herzen. Und wir können das sehen in Apostelgeschichte 2, wie diese Gemeinde beschrieben wird. Und wie sie so kraftvoll und so dynamisch ist, dass sie anziehend wirkt auf andere Menschen. In Apostelgeschichte 2 heißt es, dass diese Gemeinde in Jerusalem Gunst bei den Menschen hatte, in der Stadt. Diese Gemeinde war bekannt. Wisst ihr was? Wenn ich meine Nachbarn erzähle, ich bin Pastor in der Volksmission Göppingen. Was ist denn das? Die kennen die VM nicht. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Das zeigt mir eins, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Wenn wir durch die Stadt gehen, wer kennt uns denn? Und wenn uns niemand kennt, was hackt das über uns aus? Das braucht uns nicht traurig machen, das braucht uns nicht depressiv zu verstimmen, aber das darf uns zeigen, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, an dem Gott uns haben möchte. Wir stehen vielleicht immer noch hier und fühlen uns ganz wohl und freuen uns über Crossroad und den tollen Lobpreis heute Morgen und gehen mit einem Gefühl von frommer Zufriedenheit nach Hause und genießen den Sonntagsbraten und hoffen, dass der Markus heute nicht zu lange predigt, damit auch wenigstens heute mal das Essen pünktlich auf den Tisch kommt. Gemeinde ist mehr. Gemeinde ist ein, wer hat da jetzt was gesagt? Hier. Ich weiß nicht, welches Bild du im Kopf hast, wenn du an Gemeinde denkst, aber ich weiß, welches Bild Gott auf seinem Herzen hat. Und ich weiß, was er in mein Herz hineingepflanzt hat. Und ich weiß, welche Schönheit und Kraft Gott in die Gemeinde hineinlegt. Und dass die Gemeinde, wo sie richtig funktioniert, ein Ort ist, der unvergleichbar ist. Es gibt keinen Ort, der so von Leben überströmen kann, wie Gemeinde. Und wisst ihr, was ich im Kopf nicht aushalte? Ich kann viel ab. Aber was ich nicht ab kann, ist, wenn Gemeinde sonntagmorgens zusammenkommt, alle sich freuen, jeder sein Sonntagsgesicht auf hat und dann alle wieder nach Hause gehen. und die Gemeinde keinerlei Effekt hat für die Menschen in der Umgebung. Ihr Lieben, das ist ein Zustand, den dürfen wir nicht hinnehmen. Wir haben uns etwas rauben lassen und wir müssen lernen, unsere Mauern neu aufzubauen und die Stadttore neu einzuhängen, festzumachen und sie zu schließen, dass der Feind nicht kommen kann und rauben kann. Wisst ihr, was mich bewegt? Dass ich seit fast 12 Monaten hier in dieser Gemeinde bin. Aber in 52 Gottesdienst noch kein Mensch hier vorne gewesen ist und gesagt hat, ich habe Jesus bisher noch nicht gekannt, aber ich möchte ihn kennenlernen und ich möchte ihm mein Leben geben. Wisst ihr, was mich bewegt? Dass wir Menschen in der Gemeinde haben, die seit Jahren krank sind und diese Krankheit tragen müssen. Wisst ihr, was mich bewegt? Ist, dass wir in den letzten 12 Monaten kein Heilungszeugnis hier hatten, wo Gott eingegriffen hat. Und ich meine nicht irgendwie, ich habe gebetet und gefastet und 7 Tage lang und dann war mein Schnupfen weg, sondern wie Gott übernatürlich eingreift. Wisst ihr, wonach ich mich sehne? Ich sehne mich nach einer Gemeinde, in der wir uns nicht freuen, wenn am Sonntag sich irgendjemand hierher verirrt hat, weil er in seiner Gemeinde, was weiß ich, gerade unzufrieden ist. Darf alles sein. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und wir hoffen, dass ihr hier einen Platz finden könnt, an dem ihr Gott begegnet. Aber ich wünsche mir, dass wir sonntagmorgens Menschen in unserer Mitte begrüßen dürfen, die Gott noch nicht kennen. Das ist Gemeinde. Dafür ist Gemeinde da. Gemeinde ist kein Karnickelzüchterverein, wo sich die Menschen treffen, die gerne Karnickel züchten. Sondern Gemeinde ist ein Ort von Heilung, von Befreiung, von Rettung, von Freisetzung. Und wenn du das brauchst, wenn in deinem Leben, wenn du merkst, dass da Gebundenheit ist, dann wirst du damit alleine nicht fertig werden. Aber Gemeinde ist der Ort, an dem du Freisetzung erleben kannst. Was wir brauchen, ist eine göttliche Offenbarung, denn ohne Vision von Gott verwildert ein Volk, geht ein Volk zugrunde. Und wir als Gemeinde, ohne Vision von Gott, wisst ihr, was wir werden? Immer feiner, immer kleiner, immer reiner, immer einsamer, immer unbedeutender. Wir stehen an einem Punkt als Gemeinde, wo vieles gut ist, aber ihr Lieben, es gibt einen anderen Punkt, an den Gott uns führen möchte. Und darum geht es, wenn wir von Gemeindeberatung reden. Wenn wir den Namen Church Life in den Mund nehmen, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt eine Unternehmensberatung machen, dass wir neue Strukturen einführen, dass wir überlegen, welche Prozesse wir verändern können, wie wir Leitungsebenen verschlanken können, wie wir Geld einsparen können, sondern es geht darum, diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, neu zu entdecken und zu sehen, wo wir aufstehen müssen. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, wofür mein Herz brennt. Und in der letzten Gemeinde-News stand etwas drin über solche Visionsteams, über Männer und Frauen in dieser Gemeinde, die wir angefragt haben, ob sie bereit sind, sich in diesen Prozess einzuklinken und sich Gedanken darüber zu machen, wie das Realität werden kann. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir ein nettes Team haben, wo Leute beschäftigt werden. Wir machen hier keine ABM-Maßnahmen. Es geht darum, dass die Gemeinde an den Ort kommt, an den Punkt kommt, an dem Gott sie haben will. Und dass wir zum Segen für diese Stadt sind. Dass wir zum Segen für andere Menschen sind, um uns herum. Es ist das Bild von Apostelgeschichte 2, das mein Herz bewegt und was uns voranbringen muss. Eine Taufe im Jahr ist schön, aber schöner sind 2. Und am schönsten ist, wenn unter den Täuflingen Menschen sind, die erst vor wenigen Monaten ihr Leben Jesus gegeben haben. Nehemia hat sich von Gott gebrauchen lassen. Er hat sich von ihnen in eine heilige Unzufriedenheit hineinführen lassen. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, uns einer heiligen Unzufriedenheit auszusetzen. Ganz persönlich für dich, für dein Leben. Und stell dir vor, was passieren könnte, wenn jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, und all diejenigen, die heute Morgen nicht hier sind, weil sie gerade den Sonntag genießen und das schöne Wetter, wenn Gott in unserem Leben etwas anstößt. Und wir in uns drin merken, ich kann viel ab, aber diese eine Sache, das kann es nicht sein, dass in den letzten Monaten die Kinderzahl um 50% in unserer Gemeinde gewachsen ist. Das ist gigantisch, aber wisst ihr, was ich im Kopf nicht aushalte? Dass gleichzeitig die Zahl der Mitarbeiter immer kleiner wird. Und ich glaube, dass Gott Menschen ruft, auch hier in der Gemeinde, und dass er in dein Leben eine Unzufriedenheit hineinsetzt, dass du sagen kannst, ich halte es im Kopf nicht aus, wenn Kinder hier einfach nur irgendwie aufbewahrt werden, weil Kinder, aus dem Munde von Kindern, hat Gott sich sein Lob bereitet. Und ich möchte, dass das eine sichtbare Realität in dieser Gemeinde wird. Geh dem nicht aus dem Weg, indem du sagst, ah, aber es ist so anstrengend, ich habe so viel und außerdem haben wir jetzt gerade gebaut und dann ist noch so viel zu tun. Wisst ihr was? Ein guter Freund von Nehemia hat ein ähnliches Wort gesagt zu dem Volk Israel, nachdem die Mauern standen. Und er hat gesagt, wisst ihr, was nicht geht, was ich im Kopf nicht aushalte? Dass der Tempel des Herrn zerfällt, während ihr in getäfelten Häusern wohnt. Ihr Lieben, wir müssen unsere Prioritäten an manche Stelle neu ordnen. Nicht aus Gesetzlichkeit, nicht aus einem frommen Zwang, sondern weil Gott in unser Herz eine heilige Unzufriedenheit hineinlegt, der wir nicht aus dem Weg gehen, indem wir nochmal einen Urlaub reinschieben, weil wir merken, wir sind so ausgebrannt und irgendwas zieht uns runter und wir müssen unsere Gedanken wieder zerstreuen, sondern dass wir uns diesen Dingen aussetzen und sagen, Herr, wenn das von dir ist, ich werde dafür beten und fasten und ich lasse mich von dir rufen an diese eine Stelle. Und wenn ich 1500 Kilometer laufen muss und das ganze Material selber organisieren muss, diesen einen Punkt werde ich tun. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von der ICF gehört hat. ICF, eine Gemeindebewegung, jung, dynamisch, erfolgreich, so wie das immer ist bei den Jungen und Dynamischen. Erfolg ist auch immer eine Definitionssache. Aber die erreichen sonntags mit ihrem Gottesdienst über eine Fernseharbeit über 10.000 Menschen, die sich ihren Gottesdienst übers Fernsehen anschauen. Und wisst ihr, wie das angefangen hat? Es waren zwei junge Männer in dieser Gemeinde, die gesagt haben, Autofahren kann jeder, wir fahren ab heute Fahrrad, weil wir etwas im Kopf nicht aushalten, dass Menschen sonntagmorgens nicht in unsere Gemeinde kommen, sondern vor dem Fernseher sitzen. Und die haben angefangen, sie haben ihr Auto verkauft und haben sich Kamerazubehör gekauft und alles, was nötig war, um einen Gottesdienst aufzunehmen. Die haben nicht den Pastor gefragt, die haben das einfach gemacht. Und sie haben angefangen, Videos zu schneiden. Sie haben angefangen, die Gottesdienste zu filmen. Und sie haben das Stück für Stück ausgebaut. Bis zu diesem Moment, dass eben heute über 10.000 Menschen diesen Gottesdienst verfolgen können am Fernseher. Da war eine heilige Unzufriedenheit. Und ich glaube, dass Gott solche Menschen auch hier in unserem, ich glaube, dass jeder von euch so eine Person ist, die Gott gebrauchen möchte, die er erfüllen möchte mit einer heiligen Unzufriedenheit, damit Dinge beginnen, sich in Bewegung zu setzen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und wenn du ehrlich zu dir bist, stellst du fest, dass es viele Dinge gibt in deinem Leben, die du vielleicht ändern solltest. Da gibt es schlechte Gewohnheiten, da ist vielleicht Streitsucht, Rechthaberei, Jäzer und was auch immer. Ich habe am Freitagabend von einem Mann gehört, der erzählt hat, dass sein Vater an seinem 80. Geburtstag aufgestanden ist und vor der versammelten Familie gesagt hat, ihr wisst alle, dass mir Familie nie viel bedeutet hat. Mir war immer Karriere wichtig und ich habe Karriere gemacht. Dann hat er sich hingesetzt und hat angefangen zu weinen. Das muss nicht deine Geschichte sein, dass du am Ende deines Lebens aufstehst und feststellst, dass du 80 Jahre in die falsche Richtung investiert hast. Wir gehen in unserem Leben manchmal krumme Wege. Manchmal nehmen wir die falsche Abbiegung. Das ist nicht die Frage. Aber der Punkt ist der, dass vor 2000 Jahren Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesagt hat, weil er gesagt hat, ich kann eine Menge ab, aber das halte ich nicht im Kopf aus. Ich halte es nicht aus, dass Menschen lachend in ihr Verderben laufen. Und Jesus kam in diese Welt, um uns zu befreien von schlechten Gewohnheiten, von unserer Rebellion, von der Trennung von unserem himmlischen Vater. Und er kam und er lehrte wie kein anderer, er heilte wie kein anderer, er lebte wie kein anderer. Er starb am Kreuz und stand wieder auf nach 3 Tagen, um uns, unser Leben freizusetzen, um uns in Bezug auf unsere Zukunft zu leiten, damit wir den richtigen Weg gehen können. Ihr Lieben, Jesus ist heute Morgen hier und er ruft jeden Einzelnen von uns zu sich. Und wenn du hier bist und keine Beziehung zu ihm hast, dann lädt er dich ein, heute Morgen kennenzulernen, dass Gott nicht irgendeine gesetzliche Sache ist, sondern eine lebendige Beziehung zu einem Gott, der mit deinem Leben einen Plan hat, eine Idee hat, etwas vorhat, was größer ist, als dass du nach 80 Jahren weinend zusammenbrechen musst über dem, was du gemacht hast. Er möchte in dein Leben was hineinlegen, von dem du sagen kannst, das ist einfach gigantisch. Und dort, wo du heute Morgen hier bist und sagst, hey, mit diesem Jesus bin ich schon 30 Jahre unterwegs. Das ist eine gute Sache. Aber wenn in deinem Leben keine heilige Unzufriedenheit ist über irgendeine bestimmte Sache, ich lade dich ein, heute Morgen dein Herz aufzumachen für das Reden Gottes, dass er dein Herz neu berühren und ansprechen kann. Willst du das? Willst du dich von Gott ansprechen lassen? Ich lade euch ein, aufzustehen. Könnt ihr schon mal nach vorne kommen als Lobpreisteam? Und wir wollen das jetzt gar nicht lang und groß machen. Und gar nicht mit viel Emotionen und noch einem Klavierstück, das unsere Herzen berührt und die Tränen in die Augen treibt. Sondern es geht schlicht und ergreifend um die eine Frage. Willst du heute Morgen dein Herz von Gottes Herz bewegen lassen? Bist du bereit, eine Unzufriedenheit in deinem Leben zuzulassen, die eine Veränderung bringt für dich, für diese Gemeinde und für diese Menschen in dieser Stadt? 100.000 Menschen in diesem Landkreis. Ich glaube, Gott hat was vor mit uns, von ganzem Herzen. Das, was wir brauchen, ist seine Vision. Und wenn das dein Herz ist, dann darfst du heute Morgen Gott eine einfache Antwort geben, indem du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Lass uns kurz diesen Moment nehmen, 10 Sekunden, wo jeder diese Antwort für sich im Stillen selber geben darf. Herr Jesus Christus, du hast jede einzelne Antwort gehört und du kennst unsere Herzen. Und ich bete darum, dass heute Morgen nicht ein Tag ist, an dem wir was Nettes erlebt haben, sondern an dem du beginnst, in unseren Herzen etwas zu bewegen und zu verändern, eine Unzufriedenheit freizusetzen, die uns in Bewegung setzt. Für die Menschen in dieser Stadt, für die, die dir auf dem Herzen liegen, für die, die dich nicht kennen. Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Reden in unserer Mitte. Herr, ich bete für all diejenigen, die noch keine intime Gemeinschaft, keine Beziehung zu dir haben, die wissen, es gibt einen Gott, aber nicht wissen, was sie mit diesem Gott anfangen sollen, dass du ihr Herz berührst und bewegst. Und ich bete, Jesus, dass du diesen Tag gebrauchst, dass so wie die Sonne scheint und alles erwärmt, dass deine Liebe in unser Herz hineinscheint und die Dinge neu macht. Amen.